Ihr Lieben, sicher wisst ihr, Kommunikation ist das A und O. Egal, ob zu Hause, in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, unter Freunden, wir können ihr nicht ausweichen, es sei denn, wir leben als Eremit. In der Kommunikationsforschung oder Gesprächsführung heißt es, wir können nicht nicht kommunizieren. Kommunikation ist halt nicht nur das gesprochene Wort, sondern der ganze Mensch mit seiner Mimik, Gestik, Stimme und auch Aussehen. Da ist die richtige Kommunikation immer wieder Thema bei Schulungen, Workshops und Seminaren. Und das natürlich nicht nur bei Führungskräften, sondern auch und gerade im ehrenamtlichen Bereich. Ein wichtiges und schlaues Zitat, wie ich finde, was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, lautet: Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht unbedingt verstanden und verstanden heißt nicht unbedingt einverstanden. Einverstanden heißt nicht unbedingt angewendet und angewendet heißt nicht unbedingt beibehalten. Ich habe diese Schlagworte mal, nicht schön, aber selten, auf die Pinnwand gepinnt, damit ihr das während der Predigt so vor Augen habt. Ich hoffe, das kann man soweit lesen. Dieses Zitat, was ich eben gerade vorgelesen habe, wird dem österreichischen Verhaltensforscher Konrad Lorenz zugeschrieben und ganz gerne halt mit Gesprächsführung in Verbindung gebracht. Ich möchte mit euch einen kurzen Ausflug in die Welt der Kommunikation machen, bevor ich zum Predigtext komme. Und dieses Zitat wird dafür eine gewisse Grundlage sein. Warum? Das werdet ihr im Laufe der Predigt erfahren. Schauen wir also zuerst auf das Denken. Wir Menschen denken viel. Es ist gut und richtig zu denken, nachzudenken, vor allen Dingen, bevor wir etwas sagen. Es gibt leider den einen oder die andere, die überlegen viel und lassen andere nicht daran teilhaben. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann manchmal ein Problem sein oder auch werden. Die größten Missverständnisse mit dem Denken gibt es in Partnerschaften. Ein kleines Beispiel. Eine Bekannte erzählte mir, sie würde sich so sehr wünschen, mal wieder mit ihrem Mann ins Kino zu gehen und anschließend zum Essen. Aber ihr Mann käme einfach nicht auf diese Idee, das einfach mal zu machen. Ich fragte sie, ja, weiß er denn, dass du dir das wünschst? Hast du es ihm gesagt? Erstaunter Blick. Nein, habe ich nicht. Aber das muss er doch wissen. Nein, kann er nicht. Mein Gegenüber kann halt nicht wissen, nicht ahnen, was ich mir wünsche, woran ich denke. Er kann keine Gedanken lesen. Er kann nicht hinter die Stirn gucken. Das geht halt nur bis hier vorne. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als unsere Wünsche oder eben auch unsere Gedanken zu äußern. Sonst ändert sich nichts. Gar nichts. Egal, ob in Partnerschaften, Freundschaft, Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule, vielmehr überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen. Unsere Wünsche und Anliegen anderen mitzuteilen. Ja, und damit sind wir auch schon beim Sagen. Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Mitteilungsbedürfnisse. Da gibt es die Schweiger, die nur das Notwendigste sagen. Andere, die Angst haben, das Falsche zu sagen und deswegen lieber schweigen. Diese werden nicht gehört, überhört und vielleicht auch missverstanden. Und dann gibt es die Quasselstrippen, die viel erzählen, viel sagen. Ob alles immer Sinn und Verstand hat, bleibt dahingestellt. Bei ihnen besteht die Gefahr, dass wir gar nicht mehr richtig hinhören, weil es uns zu viel wird. Sprache ist also ein Instrument, das uns an die Hand gegeben oder vielmehr geschenkt wurde, um es im richtigen Maße zu gebrauchen. Also überlege, ne, also nachdenken, dir gut, was du sagst und vor allen Dingen, wie viel du sagst. Die Auffassungsgabe und Konzentration unseres Gegenübers ist halt nicht grenzenlos. Dann kommen wir schon zum Hören. Das Gehör ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Wer von euch da Einschränkungen hat, weiß, wovon ich rede. Es geht hier um das Hören, das Wahrnehmen des Gesagten. Aber nicht nur das. Am Anfang habe ich gesagt, dass viel mehr zur Kommunikation gehört. Mimik, Gestik, Stimme und so weiter. Und das gesprochene Wort wird von vielen anderen Eindrücken begleitet und entfaltet mit diesen zusammen eine Wirkung auf uns. Vielleicht kennt ihr auch so jemanden wie ich, bei dessen Stimme oder Stimmlage euch die Nackenhaare im wahrsten Sinne des Wortes zu Berge stehen, weil die Stimme vielleicht so hektisch und nervös, gestresst oder wie auch immer ist. Weder dieser Mensch noch ich können etwas dafür. Ich versuche es auszublenden und mir nichts anmerken zu lassen. Und das fällt mir manchmal wirklich nicht leicht. Aber ich will solche Begleitumstände des Redens beeinflussen unser Hören, unser Wahrnehmen des gesprochenen Wortes. Und Hören und Verstehen liegen im ersten Moment dicht beieinander. Aber es geht beim Verstehen um mehr, nämlich um das Erfassen, was mit dem Gesagten gemeint ist. Also ob ich es verstanden habe. Ob der Sinn dessen, was mir mein Gegenüber mitteilen wollte, auch so bei mir ankommt. Und hier wird es meistens schwierig. Ich will euch das mal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Uwe und ich sind in meinem Mini-Ferrari unterwegs. Ich fahre. Auf einmal sagt Uwe, die Ampel ist rot. Eine klare Aussage, eindeutig, könnte man meinen. Doch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich es auffassen könnte oder verstehen könnte. Als Aufforderung zum Beispiel, also müsste ich bremsen. Als Feststellung und ich sage ganz einfach, ja, sehe ich. Oder als Vorwurf und ich antworte, du denkst wohl, ich kann nicht Auto fahren, dann fahr doch das nächste Mal selber. Oder ich bemerke, dass er Angst hat und dass ich weiter umsichtig fahre. Wenn ich wirklich wissen möchte, was mir Uwe mit seiner Aussage, die Ampel ist rot, mitteilen möchte, müsste ich ihn vielleicht doch direkt fragen. Denn es kommt hier auf unsere ganz persönliche Stimmung an, wie ich etwas verstehe, also ob ich gestresst oder entspannt bin. Davon ist, glaube ich, von uns keiner frei. Stellt euch vor, ich habe Uwe gefragt und es käme heraus, so ganz toll findet er meine Fahrkünste wirklich nicht. Und ich? Ich finde meine Fahrkünste natürlich richtig klasse. Und ich bin zwar zügig unterwegs, aber ansonsten vorbildlich und absolut defensiv. Außerdem ist ja nichts passiert. Tja, verstanden ist hier nicht einverstanden mit dieser seiner Aussage. So geht es uns in vielen Bereichen, nicht nur bei dieser fiktiven Szene einer Ehe. Meinungen, Entscheidungen, Aussagen gibt es viele, mit denen ich nicht einverstanden bin, die ich nicht gut finde. Aus welchen Gründen auch immer. Verstanden ist halt nicht immer einverstanden sein mit dem, was sich daraus für Folgen ergeben, für mich selbst oder so ganz allgemein. Bleiben wir noch mal kurz bei dieser Szene einer Ehe und der Annahme, Uwe hat tatsächlich Angst, bei mir im Auto mitzufahren. Ich habe es verstanden und sehe es auch ein. Er hat recht und er hat immer recht. Die Reaktion könnte sein, ich nehme ihn nicht mehr mit, wenn ich fahre. Oder ich werde oder würde von nun an vorsichtig und umsichtig fahren, wenn er bei mir mitfährt und damit er keine Angst mehr zu haben braucht. Ganz klasse wäre es, wenn ich auch sonst, also wenn Uwe nicht im Auto bei mir sitzt, eine umsichtige Fahrweise an den Tag lege, um weder mich noch andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Und dann sind wir beim Beibehalten. Punkte will ich ja schließlich auch nicht in Flensburg sammeln und Bußgelder fahren ist auch nicht so toll, denn mit dem Geld könnte ich ja so viel anderes Gutes bewirken. Mit anderen Worten, das also beibehalten, was ich mal gelernt habe. Dieser Ausflug in die Kommunikation ist für mich die Grundlage, um den heutigen Predigttext zu betrachten. Und der Predigttext steht im Matthäusevangelium im Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ich denke mir, zu Recht fragt ihr euch nun, was hat das mit meinen vorherigen Ausführungen zur Kommunikation zu tun? Denn meistens taucht dieser Predigttext im Zusammenhang mit der Frage auf, wie tief und fest ist mein oder dein Glaube? Gibt er mir Halt und das gerade in den schwierigen, harten Zeiten unseres Lebens? Ja, es ist immer gut und richtig, seinen Glauben zu hinterfragen, neu zu gründen, zu erfrischen. Dieser Text steht am Ende der Bergpredigt, einer der bekanntesten Reden von Jesus. Dieses Gleichnis hat eine ganz besondere Bedeutung und deswegen gehören meiner Meinung nach auch die nächsten beiden Verse unbedingt dazu. Denn interessant ist die Reaktion der Zuhörerschaft. Und es begab sich, als Jesus die Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. So heißt es in Vers 28. Ich weiß nicht, wie du auf die Bergpredigt reagiert hast, als du sie zum ersten Mal gelesen oder gehört hast. Von mir kann ich nur sagen, dass ich nicht entsetzt war. Ich würde eher sagen, sie hat mich berührt, sie hat mich zum Nachdenken gebracht, aber entsetzt? Nicht wirklich. Wenn ihr euch an den Anfang meiner Predigt erinnert, da habe ich gesagt, wir kommunizieren nicht nur mit dem gesprochenen Wort, sondern auch mit Mimik, Gestik, Stimme und so weiter. In Vers 29 setzt Jesus nämlich noch hinzu oder steht dort, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Stellen wir uns die damalige Situation mal vor unserem inneren Auge vor. Die Bergpredigt. Sie fand auf einem Berg, einer Erhebung am Nordrand des Sees Genezareth statt. Wir wissen nicht genau, wo Jesus stand. Sicher dürfte es sein, dass er dort, wo er stand, von jedem Menschen aus seiner Zuhörerschaft gehört und gesehen wurde. Und es war sicherlich kein kleiner privater Kreis, sondern eine richtige Menschenmenge. Bestimmt noch größer als wir, die wir uns heute hier zusammengefunden haben. Deswegen muss Jesus mit klarer und deutlicher Stimme gesprochen haben, damit ihn alle hören konnten. Und dann sprach er auch ganz anders als die gelehrten Menschen seiner Zeit. Er lehrte so nah am Volk. Er sprach mit Vollmacht, mit der Vollmacht Gottes. Es war und ist selbst heute noch beeindruckend, voller Macht, so gewaltig. Alle merkten, seine Worte haben Gewicht. Seine Worte kommen von Gott selbst. Und das erfuhren die Menschen dort mit allen Sinnen. Und genau darüber erschrickt seine Zuhörerschaft, ist tief bewegt, vielleicht auch sprachlos. Jesus will mit der Bergpredigt wachrütteln, will verändern. Es gelingt ihm, wie wir wissen. Es fällt mir schwer vorzustellen, wie Jesus damals diese Predigt gehalten hat. Mit welcher Präsenz, mit welcher Ausstrahlung, mit welcher Macht und gleichzeitig mit welcher unendlichen Liebe er diese Rede gehalten hat. Manchmal ist es mir einen ganz kurzen Augenblick möglich. Leider hält das Ganze nicht an. Und gerne wäre ich dabei gewesen. Aber wir sind heute hier und ich stehe vor euch und spreche zu euch und das ist wahrlich kein Vergleich. Doch auch uns gilt die Bergpredigt, gerade uns. Wir haben sie bitter nötig. Wir können sie nicht nur hören, wir können sie auch lesen, immer und immer wieder. Wie sprach Jesus im Predigttext? Wer diese meine Rede hört. Soweit erstmal. Da sind wir mittendrin in der Kommunikation. Ja, wir hören, ja, wir lesen diese seine Rede, die Bergpredigt. Dann fängt es schon an. Ja, ich habe es gehört und auch gelesen. Ich habe es verstanden. Die Worte sind klar und deutlich. Was Jesus mir, uns mit seinen Worten zu verstehen gibt, da wird es manchmal schon schwierig, schwierig bei uns. Den Sinn bekommen wir noch ganz gut hin, aber das mit dem Einverstandensein, da wird es doch bei uns schon schwieriger. Nur mal so ein paar Stichpunkte, wo es mir schwer fallen könnte oder schwer fällt. Da ist die Feindesliebe, vom Richten über andere und vom Sorgen machen. Bei dir mögen es andere Punkte sein. Aber Jesus legt genau hier seine Worte, seinen Finger in die Wunden, die wir haben, wo wir schwach sind, wo wir Potenzial zum Entwickeln haben, zum Besserwerden haben. Das tut weh. Das tut uns so richtig weh. Da wollen wir nicht genau hinhören, hinschauen. Und wenn wir uns dann doch trauen, dort genauer hinzuschauen, dann versuchen wir es vielleicht zu entkräften, nach dem Motto, andere sind da viel schlimmer oder wird schon nicht so schlimm sein. Wir sind also nicht so ganz einverstanden und versuchen, unser Verhalten zu bagatellisieren, zu relativieren. Bloß dann haben wir ein Problem, denn so hören wir nicht auf Jesus, auf seine Rede und gleichen damit einem törichten Menschen, der auf Sand gebaut hat. Nein, wir wollen nicht töricht sein. Wir wollen doch so gerne klug sein. Wir wollen hören, wir wollen verstehen, wir wollen so gerne das leben, was Jesus uns gesagt hat. Wie Jesus, wie Gott sich unser Leben, auch unser Zusammenleben mit anderen Menschen vorstellt. Wir haben den Sinn hinter den Worten verstanden. Wir sehen es ja ein Leben nach den Worten Jesu ist gut und richtig. Doch mit dem Einverstandensein hapert es mächtig bei uns, weil wir gleich auf das Umsetzen, auf das Handeln schauen. Wir sehen die Schwierigkeiten, unsere Schwierigkeiten dabei. Am liebsten möchten wir eine Gebrauchsanleitung für alle Eventualitäten unseres Lebens. Und die haben wir ja im Übrigen hier. Aber das reicht uns nicht, ist zu anstrengend, vergessen wir in unserem Alltag, nehmen uns keine Zeit, so kenne ich es zumindest von mir. Wir suchen Ausflüchte. Wie kann Gott erwarten, dass ich meine Feinde lieben soll? Der hat gut reden. Nehmen wir doch mal dieses Beispiel, die Feindesliebe. Aber nun glaubt bloß nicht, dass ich ein Rezept habe, wie ihr das machen könnt, eure Feinde lieben. Ich kann nur die Folgen aufzeigen, die das haben kann, wenn wir es nicht tun. Schauen wir mal genau hin. Deinem Feind wird es erstmal egal sein, ob du ihn hast oder liebst. In erster Linie macht es nämlich etwas mit dir. Du trägst die Abneigung, die Bitterkeit, den Ärger, die Feindschaft oder den Hass in dir. Du trägst schwer daran. Du vergiftest deine Gedanken, dein Handeln und damit dich selbst. So wird in dir das zerstört, was Gott Gutes in dich hineingelegt hat. Da stellt sich die Frage, willst du das? Willst du ein Mensch werden, der griesgrämig, bitter und feindselig durchs Leben geht? Damit machst du dir und anderen das Leben unnötig schwer. Du trägst schwer daran. Das willst du wirklich nicht. Schließlich wissen wir, wer schwer trägt, hat für andere Dinge keine Kraft, ist nicht widerstandsfähig. Dann gleicht unser Leben dem eines törichten Menschen, der auf Sand gebaut hat, dessen Haus bei Sturm und Wasser zusammenfällt. Das wollen wir wirklich nicht. In diesem Zusammenhang sollten wir noch Folgendes bedenken. Im griechischen Originaltext steht für das Haus Oikos. Der Oikos umfasst die Familie sowie Bedienstete und Sklaven, das Land, die Gebäude und alles bewegliche Inventar, ähnlich der römischen Villa. Wenn wir das hören, wird uns bewusst, uns verdeutlicht, welche Verantwortung dahinter steht. wenn wir nicht so handeln, wie Jesus es uns in seiner Bergpredigt darlegt, und das an dem Beispiel der Feindesliebe, dann leiden wir, dann leidet unsere Familie, dann leiden alle, mit denen wir es zu tun haben. Das wollen wir wirklich nicht. Wir merken, es geht um viel. Nicht nur für uns, sondern für unser nächstes Umfeld und darüber hinaus aber auch um unsere Beziehung mit Gott. Eines ist aber auch wichtig. Gottes Wort hören und entsprechend handeln, das bedeutet nicht, in wilden Aktionismus auszubrechen. Es bedeutet für mich, mir Zeit nehmen, zu hören oder lesen, um zu reflektieren, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, zu beten. Also sind wir beim Sagen. Wo ich Entwicklungspotenzial habe, wo kann ich besser werden? Wo ich mit mir und meinem Nächsten, mit Gott ins Reinen kommen kann? Ich soll nicht gleich losrennen und handeln. Aber auch nicht vor der großen Aufgabe, die es bestimmt sein wird, wie ein Kaninchen vor einer Schlange zu sitzen und gar nicht zu tun. Aber das angehen und das zu tun, was in meinen Kräften steht. Und deswegen ist auch die Frage angebracht, worauf bauen wir? Woher die Kraft für unsere Veränderung nehmen? Jesus sagt, der kluge Mensch hat auf Fels gebaut, auf festem Grund. Auch wenn ich auf festem Grund baue, so muss ich mein Haus mit diesem festen Grund verbinden, es gründen, es verankern. Im Gleichnis wird Gott nicht direkt mit dem Felsen verglichen, aber in der Bibel wird der Fels jedoch häufig für das Bild von Gott verwendet. Wenn ich mein Haus, mein Leben auf diesen Fels, auf Gott setze, so muss ich mich hier gründen, mich verankern. Das bedeutet Beziehung mit ihm haben, Glauben leben. Ja, der Glaube bietet Halt, wie der Fels in der Brandung. Doch Stürme und reißende Fluten kommen auch hier vor, um im Bild zu bleiben. Davor sind wir nicht gefeit. Glauben ist kein Schutzschild. In unserem Leben und Glaubensleben gibt es so manches, das uns in Schlingern bringen oder sogar umwerfen kann. Kein Leben kommt ohne Stürme aus. Gut ist es, wenn das unterste Fundament Gott selbst ist. Jesus beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Das sind und sollen Ermutigungen für uns sein, keine Ermahnung. Wir können darauf bauen, dass die Leidtragenden getröstet, die Sanftmütigen das Erdreich besitzen und die, die Frieden stiften, Gottes Kinder heißen werden. Doch die Predigt geht weiter. Wir können und dürfen nicht bei den Seligpreisungen stehen bleiben. Ich weiß, es gibt so viele Baustellen, nicht nur bei uns oder in unserem persönlichen Umfeld, sondern auch darüber hinaus, weltweit. Das soll uns nicht entmutigen, sondern erst recht motivieren zu beginnen. Beginne doch erst einmal damit, die Bergpredigt zu lesen. Nimm dir Zeit und lese einfach. Höre, verstehe den Sinn, lass dich ansprechen, lass dir von Gott sagen, was er für dich bereithält, wo dein Entwicklungspotenzial ist. Doch das ist nur der Anfang. Wir müssen wohl ein Leben lang üben, was es heißt, Gottes Willen zu tun. Das heißt, wir sollen beim Anwenden und Beibehalten bleiben. Winston Churchill hat einmal gesagt, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Die Kraft zum Aufstehen und Weitermachen schenkt uns Gott, auf dem wir gegründet sind. Amen.